Durch so einen genialen Segenstunnel. Ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was für eine tolle Gemeinde ihr seid. Ich bin jedenfalls total geplättet. Ich komme echt viel rum, aber das ist schon einzigartig. Da habt ihr ein ganz kostbares Geschenk von Gott bekommen. Aber ich möchte euch Mut machen an der Stelle. Investiert weiter so toll in sich. Es lohnt sich. Auch wenn man manchmal denkt, wo bleiben sie dann, wenn sie Teenager werden? Und man hat so das Gefühl, wir haben das Wasser in die Wüste gekippt. Aber sie nehmen das mit. Wir dürfen, glaube ich, darauf vertrauen, dass das Wort Gottes gilt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, auch wenn man manchmal wirklich lange warten muss. Aber sie nehmen das dann mit an die Stellen, wo sie ihr Leben leben, in den Universitätsstädten, an den Schulen. Und auch wenn sie eine Phase haben, wo sie weglaufen vor Gott oder in Rebellion zu den Eltern und zu dem Gott, den sie bis dahin gerne geglaubt haben und mit dem sie gegangen sind, Gott ist mit ihnen nicht fertig, aber er lässt ihnen einfach auch Raum. Wir kennen alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater lässt jeden ziehen. Denn das Höchste seiner Liebe ist seine Umarmung. Und ich habe gelernt, dass die Umarmung Gottes erst dann richtig vollendet ist, wenn er wieder loslässt. Ist er eine Umarmung, die den anderen festhält? Hat irgendwas Schwieriges, auch wenn man das oft noch Liebe nennt. Aber dieses Zwanghafte, dieses Manipulative, dieses Drückende, dieses, so ist unser Gott nicht. Wenn du gehen willst, darfst du gehen. Und er ist nicht stinkig, wenn du wiederkommst. Er sagt nicht, naja, jetzt willst du kommen, wo es dir dreckig geht. Nein, er freut sich riesig und sagt, gut, dass du wiederkommst. Gottes Liebe ist so anders als unsere. So anders. Aber sie ist so gewaltig, dass er so viel Liebe hat, dass er sich das leistet, das Wasser in den Sand zu kippen. Er liebt die Menschen. Und in Jesaja 65 heißt es, er streckt den ganzen Tag seine Hände nach ihnen aus. Also nicht nur eine Hand, sondern er streckt die Hände den ganzen Tag aus nach einem widerspenstigen Volk. Nicht nach einem Volk, was ihn sucht. Nach einem widerspenstigen Volk. Und er lässt das zu. Jeden Tag. Also nicht nur morgens mal, hallo, haben Sie heute Bock? Nee, okay, dann lassen wir das. Sondern den ganzen Tag. Der macht das mittags nochmal und holt sich eine Abfuhr. Der holt sich abends die letzte Abfuhr und in der Nacht behütet er und bewahrt er und er erntet schon am nächsten Morgen wieder Gleichgültigkeit und Ignoranz. Und Gott sagt nicht, also die, mit denen habe ich es jetzt aber echt mal, jetzt reicht's. Nein, jeden Tag. So liebt Gott. Und wenn wir seine Kinder, sein Leib sind, dann wird er durch uns genauso lieben. Das heißt, wir werden befähigt zu lieben, wo wir nichts zurückkriegen. Das müsste uns eigentlich unheimlich entspannt sein lassen. Weil wir aus dieser ewigen Effektivmühle raus sind. Es geht nicht mehr darum, dass möglichst viel bei rumkommt bei dem, was wir tun, sondern damit möglichst viel Liebe durchfließt. Und Gott hat kein Problem damit, wenn da nichts bei rauskommt. Wir wollen unsere Gemeinde immer so effektiv bauen, und wir wollen unser Gebet auch immer besonders effektiv halten. Ich bin im ganzen Land unterwegs und versuche zu motivieren, dass Beten einfach eine geniale Sache ist. Und normalerweise in einem Seminar sitzen die Leute und sie erwarten jetzt, dass da jetzt heute mal so die Formel kommt, mit der man nun wirklich Gott breitschlagen kann. Und mit dem man das kriegt, was man will. So ein effektives Gebet, wo klar ist, das wirkt. Also man muss das machen, jenes und mit der Haltung, mit der inneren Haltung und mit den äußeren Gegebenheiten und mit so vielen Leuten und bei so einem Problem so und so. Wenn man das denn mal so hätte, das wäre doch eine geniale Gelegenheit. Aber ich möchte euch heute, weil ich denke, es ist einfach der Hammer. Ich habe euch was mit. Eine Figur von einem Künstler. Eine Figur, die die Dreieinigkeit darstellen soll. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sich lieben. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und beide lieben den Heiligen Geist und der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn. Also die sind drei so richtig fette Kumpels. Sie sind eins. Und der Künstler hat das natürlich aus einem Stück Holz gefertigt, um das nochmal deutlich zu machen. Und diese Liebe, die sie miteinander verbindet, die lässt sie nicht mehr los. Das ist so, wie wenn man beim Sport als Mannschaft nicht am Anfang, bevor es losgeht, sich nochmal in den Kreis stellt und sagt, wir gehören zusammen, wir sind ein Team. Und Gott ist ein Team, er ist eine Person. Diese Dreieinigkeit, wenn sie sich liebt, dann passt da eigentlich kein Blatt mehr zwischen den beiden oder den beiden oder den beiden. Das Tolle ist aber, wenn drei sich lieben, ich meine, ihr kennt das alle, wenn zwei sich lieben, wenn man mal mit einem Ehepaar unterwegs war, drei Tage, dann weiß man, was es heißt, der Dritte zu sein. Aber ich weiß nicht, ihr habt alle Kinder. Wisst ihr noch, wenn ihr euch umarmt habt als junge Eltern im Wohnzimmer und die Kinder waren im Kinderzimmer am Spielen? Es hat überhaupt nicht lange gedauert, bis die auf einmal aus dem Kinderzimmer angedackelt kamen, als ob da eine rote Lampe geleuchtet hätte. Und dann kamen sie und was haben sie gemacht? Sie haben versucht, zwischen euch zu kommen als Eltern, auch wenn da kein Platz mehr war. Je enger es war, je besser. Und sie haben sich dazwischen gedrängelt und wussten, da wo Liebe ist, da will ich sein. Aber wenn drei sich lieben, entsteht in der Mitte etwas ganz Fantastisches. Raum, Platz. Und das ist der Platz für uns, die Menschen. Gott hat uns zu seinem Bild, zu seinem Gegenüber, zu seinem Abbild geschaffen und hat uns diesen Raum vorbehalten. Und damit wir ihn ergreifen können und dahin kommen können, hat Jesus alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir an diesem heiligen Ort der Liebe sein können. Und Gebet ist für mich der Platz, an dieser Stelle zu sein. Nicht hier außen, dem lieben Gott irgendwie durch irgendwelche Sachen irgendwie, ich bin auch noch wichtig. Hallo, mich gibt's auch noch. Entschuldige, mein Problem ist heute ganz dringend. Ich brauche dich irgendwie und die sind so mit sich selbst beschäftigt. Da musst du schon echt laut schreien, da musst du dir was einfallen lassen, musst du irgendwie kreativ sein, damit du die überzeugst. Nein, nein. Wenn wir beten, lädt uns Gott hierhin ein. Mitten in der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu sein. Wir dürfen in Gott sein. Ich finde, es ist der Hammer. Also, dass das möglich ist und dass das unser Platz ist. Und das ist nicht nur Neues Testament, das ist auch Altes Testament. Denn im Psalm 139 heißt es was? Ihr seid ja alle so fit. Du umgibst mich von allen Seiten. Genau. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie umgeben mich. Und es ist ein God to go. Er umgibt uns nicht nur, wenn wir hier in der Gemeinde sind, sondern wo immer wir hingehen, er geht mit. Und er hat im Alten Testament das so deutlich gemacht, weil er gesagt hat, ich will kein Haus, in dem ich wohne. Ich bin mit euch im Zelt unterwegs. Eigentlich müssten alle christlichen Freizeiten Campingfreizeiten sein, um dann ein bisschen deutlich zu machen, Gott ist kein Gott für Räume, sondern Gott ist ein Gott für unterwegs. Und unser Gott ist mit uns. Das heißt, wo immer du hingehst, jeden Tag, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt, weil er dich von allen Seiten umgibt. Und hier kann man ganz viel drüber nachdenken. Was bedeutet das, dass Gott mich so nah umgibt, dass ich hier sein darf? Was da alles passiert? Es ist der Hammer. Weil dort geht's gar nicht so sehr nur darum, was du zu sagen hast, sondern du kriegst damit, was Gott sich zu sagen hat. Was der Vater dem Sohn sagt, was der Sohn dem Vater sagt, was der Heilige Geist dem Vater und dem Sohn sagt. Und das steht im Johannes 15, Jesus nennt dich nicht Knecht, der jeden Tag morgens in seiner stillen Zeit die Anweisungsliste für den Tag bekommt, sondern er nennt dich gerade deswegen nicht so, er nennt dich Freund. Und warum nennt er dich Freund? Wie ist die Beschreibung in Johannes 15? Er nennt dich Freund, weil er dir offenbaren will, was auf dem Herzen des Vaters ist. Hier bist du. Als Freund. Nicht als Arbeitnehmer hier, der von Gott, dem heiligen Arbeitgeber, nun jeden Tag seine Aufträge erfährt. Sondern Gebet ist hier zu sein, in seiner Gemeinschaft zu leben. Mit ihm umarmt den Tag zu gestalten. Mit ihm in der ständigen Zwiesprache unterwegs zu sein. Es ist so, als würde Gott dich auf einen Auftrag losschicken, wo du als Monteur unterwegs bist und er kommt als Chef mit. Er schickt dich nicht, was zu erledigen für ihn, sondern er geht mit dir. Das heißt, eigentlich nimmt er dich mit auf seine Mission. Und zwar immer persönlich. Er ist immer persönlich mit dir. Er hat keine Delegierten, die ihr sagt, na ja, geht ihr mal mit dem, ich habe jetzt keine Zeit. Schaut mal, was bei rumkommt. Weil wir dauernd diese Perspektive der Rechtfertigung vor Gott haben, weil wir immer denken, wir müssen irgendwie Gott Eindruck schinden. Wir müssen es irgendwie richten und schön machen und gut machen, damit er mit uns zufrieden ist. Aber Gott lädt uns eigentlich nur dahin ein. Sei in meiner Mitte. Ich lade dich ein, in mir zu sein. Und Paulus hat das zum schlagenden Wort in seinen Briefen gemacht. Er hat das dann immer griechisch en Christo genannt. In Christus zu sein. In ihm drin. Weil durch Christi Blut haben wir das Recht, hier zu sein. Obwohl wir dauernd Fehler machen. Obwohl wir dauernd was falsch machen. Wir könnten hier keine Sekunde überleben, weil die Heiligkeit Gottes uns eigentlich überhaupt nicht zusteht. Es geht nur, weil Jesus uns diesen Raum erkauft hat. Und sein Blut ist es, was es uns möglich macht. Und all die Bilder im Alten Testament, die ihr kennt, das kann man alles mit diesem Bild schön erklären. Warum musste der hohe Priester hinter den Vorhang und so weiter? Jesus hat den Vorhang zerrissen. Wir dürfen jetzt hier hin. Keine Stellvertreter mehr. Wir müssen nicht den Pastor bitten, für uns zu beten, sondern wir dürfen das selbst. Wir müssen nicht auf irgendeinen Guru warten, der dann betet, damit wir gesund werden, sondern wir dürfen das selber machen. Wir dürfen den anderen mitnehmen. Wir dürfen Menschen mit in diese Gegenwart Gottes nehmen. Und wenn Gebet eigentlich nicht eine Art und Weise zu handeln oder etwas zu bekommen markiert, sondern ein Ort, an dem ich bin, dann ist ein anhaltendes Gebet eine ganz selbstverständliche Sache. Ich bin mit diesem Gott in Verbindung. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und diese Verbindung ist eigentlich durch nichts getrübt, weil Christus dafür sorgt, dass sie durch nichts getrübt ist. Das Einzige ist meine Ablenkung und meine Wahrnehmung. Und ich merke immer, dass ich brauche solche Bilder, um mir im Laufe des Tages das viel öfter deutlich zu machen. Ich bin nicht allein. Mein Gott ist mit mir. Und mir hilft das dann, dass ich mir das ganz räumlich vorstelle. Gott ist um mich herum. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ihr seid ganz nah. Ich bin es euch wert, dass ihr mir ganz nah seid. Mein Alltag ist für euch nicht irgendwie das Letzte, nicht so langweilig, ist nicht so uninteressant, wie ich manchmal denke, sondern sie investieren in meinen Alltag. Ob ich jetzt im Haushalt was mache, ob ich im Garten was mache, in meinen Aufgabenfeldern was mache oder hier predige oder ob ich schwimmen gehe. Ich habe immer die Vorstellung, Gott ist bei mir. Seitdem ich mit Gott auch im Schwimmen bin, habe ich für jede Bahn eine besondere Idee, wofür ich beten kann. In Bahn 1 bete ich für mich selbst. Ich bin egoistisch von Natur aus. Ich bete bei Bahn 2 für meine Frau und bei Bahn 3 bete ich für dieses tolle Geschenk, dass ich von Gott umgeben bin. Und bei Bahn 4 kommen meine Kinder dran, weil ich habe 4 Kinder. Und bei Bahn 5 kommen meine Schwiegerkinder dran, weil davon habe ich auch 3. Und bei Bahn 6 kommen meine Enkelkinder dran. Ich bin noch nicht ganz bei 6, aber bei 5. Gott ist mit mir. Alle Tage, bis an der Weltende, ihr habt es den Kindern zugesprochen. Und das ist kein frommer Wunsch. Das ist Realität. Das Blöde ist, dass wir die Realität nicht wahrnehmen. Wer von euch hat heute Morgen gedacht, als er diesen Raum betreten hat, dass hier eigentlich alle Fernsehsender präsent sind? Alle Fernsehsender. In diesem Raum. Habt ihr das gewusst, dass die euch willkommen heißen? Die sind aber da. Definitiv. Das könnte man ganz einfach nachweisen, indem man eine Antenne aufstellt und das Programm startet und auf einmal tatsächlich, sie sind da. Nur wir merken es nicht. Wir spüren es nicht. Die sind auch nicht so aggressiv, dass sie uns gleich irgendwas auf irgendeinen Monitor spiegeln. Sondern sie sind sehr einfach nur da. Und Gott ist auch da, aber er ist da. Und wir bilden es uns nicht ein. Allein jetzt die Vorstellung, dass ihr alle daran denkt, welcher Sender ist wohl hier da, zeigt, wenn man nur anfängt, drüber nachzudenken, kriegt das auf einmal eine Relevanz. Und die Techniker unter euch, naja, ob hier der Empfang gut ist, ob es da nicht doch irgendwie fast nicht gibt und welche Sender kann man denn hier empfangen? Ich hole euch wieder zurück. Mir geht es darum, dass man etwas sich vor Augen malt, was man sich nicht einbilden muss, damit man so tun soll als, sondern man holt die Realität in das Bewusstsein. Und wir brauchen es, weil es jemanden gibt, der euch eins einreden möchte: Gott lässt euch allein. Am Ende des Tages seid ihr Gott lange nicht so wichtig wie der oder die Person. Und naja, wenn ihr nur ein bisschen heiliger wärt, dann wärt ihr Gott auch wichtiger. Und dann würde es auch besser laufen in eurem Leben. Völlig egal, ob gut oder schlecht, du gut oder schlecht bist, ob du alles richtig oder falsch machst. Gott spricht dir zu: Ich bin bei dir. Dein einziges Problem ist, dass du das nicht immer vor Augen hast und du denkst, du wärst allein. Und das ist die Lüge. Das ist die Unwahrheit. Gott ist immer da. Deshalb dürfen wir uns gegenseitig daran erinnern und immer wieder mit in die Gegenwart Gottes nehmen. Weil es real ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Unsere Medien lenken uns so ab, dass wir dauernd dann nicht mehr dran denken. Weil wir von was anderem vereinnahmt sind. Aber Gott möchte uns sagen: Ihr habt die Würde, dass ihr berufen seid, hier zu leben. Und die Bibel sagt uns im Neuen Testament, dass Gott uns berufen hat, in seinem Gegenüber auf Augenhöhe mit ihm zu reden. Denn er hat dich und mich dazu berufen, König und Priester zu sein. Du bist nicht berufen, irgendein Hiwi zu sein im Reich Gottes. Du bist Gottes König und Priester. Mit dir will er und wird er Leben verändern. Nicht nur deins, sondern auch das in deiner Umgebung. Weil er, und das ist das Geheimnis, weil er es mit dir zusammen macht. Er sagt nicht, du musst das machen, sondern er geht mit dir. Das heißt, du bist mit ihm unterwegs und er wird seine Wirkweise in deinem Leben sichtbar machen. Wir haben in Frankfurt ein Format, das nennt sich Night Fever. In einer katholischen Kirche der Innenstadt, in der Liebfrauenkirche, das ist, wenn man von der Zeil runter zum Römer läuft, haben wir viermal im Jahr die Kirche einfach mit Kerzen ausgeleuchtet, haben noch ein paar bunte Lichter aufgestellt und dann haben wir Lobpreis im Chorraum und die Menschen können nach vorne kommen und eine Kerze anzünden. Wir warten draußen auf die Passanten, schenken ihnen eine Kerze, die nicht brennt, und bitten sie reinzugehen und die Kerze anzuzünden. Es wird nicht lange dauern. Das ist natürlich gelogen, weil es dauert richtig lang. Weil die meisten, die reinkommen, sind erstmal so geflasht, weil sie das gar nicht erwartet haben, weil sie im ganz anderen Modus sind. Die kommen mit Einkaufstüten oder so ab 11 kommen die Mädels mit ihren Sektflaschen und Wodka und Ginflaschen, weil die am Vorglühen sind. Für die Partys haben ihre kleinen Röckchen an und ihre Höhe und Schulchen. Und dann steppeln sie da so rein in die Kirche, sind völlig geflasht. Und dann gehen sie vorne hin, müssen sich irgendwie hinknien, um da so ein Kerzchen anzuzünden. Aber durch die Gegenwart Gottes in diesem Raum sind die gehen nicht gleich wieder. Die meisten setzen sich erstmal hin und überlegen, was ist denn hier los? Die Präsenz Gottes hat mehr Kraft, als wir alle denken. Und diese Präsenz Gottes ist um uns rum. Das heißt, wir sind Träger der Präsenz Gottes. Das heißt, wenn du morgens in deine Firma gehst, kannst du das eigentlich so machen, wie ich das, als ich noch Gärtner war, gemacht habe. Wenn ich morgens mein Glashaus betreten habe, habe ich immer ein Gebet gesprochen: Boah, die Gärtnerei hat's gut. Mit mir kommt die Dreieinigkeit Gottes in dieses Gärtnerei raus. Das hat mich zum Jubeln veranlasst. Montags morgens, mein Chef war einfach stinkesauer jeden Montagmorgen, wenn ich da singend in meinem Glashaus unterwegs war. Und ich musste immer in das allerletzte Glashaus, da durfte ich anfangen zu gießen, weil er konnte das nicht hören, dass ich am Singen war. Nur ein nettes Beispiel. Aber wir haben die Präsenz Gottes um uns rum. Mit uns kommt der Himmel mit in meine Firma. Der Himmel mit in meine Küche. Der Himmel mit in meine Nachbarschaft. Der Himmel mit in den Rewe. Ich bin immer mit ihm unterwegs. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Allein diese Vorstellung und die Beauftragung, die damit verbunden ist, das auch zu leben. Also sich eben nicht zu fühlen als der letzte Dackel, der auch noch mitläuft, sondern als jemand, der Würde bekommen hat, mit Gott unterwegs zu sein, in seinem Namen. Du bist dazu berufen. Du bist nicht nur der letzte Fan, den Gott noch gefunden hat, weil es ja immer weniger werden und er froh ist, dass überhaupt noch einer mitmacht. Das Johannesevangelium sagt uns: Du hast überhaupt nicht Gott selbst ausgesucht, sondern er hat dich ausgesucht. Du bist nicht die letzte Fantruppe, die noch, wie bei uns Kickers Offenbach, die Treue hält, egal wo die spielen, die gehen immer ins Stadion. Aber du bist Gottes Auserwählter. Gott hat dich gesucht, gefunden und hat alles investiert, um seine Liebe bei dir an den Mann und die Frau zu bringen. Und er hat etwas mit dir vor. Er hat dir eine Würde gegeben, König und Priester zu sein. Und ich möchte mit euch zum Schluss einen Vers lesen, der steht in Jakobusbrief im 5. Kapitel, im 16. Vers. Und ihr kennt den, glaube ich, auch alle. Des gerechten Gebet vermag viel. Ja. Das ist so ein Vers, der haut mich immer um. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Ich lese das immer so, ich muss gerecht sein, damit mein Gebet wirksam ist. Aber wir wissen alle als evangelische Christen, wir sind nicht gerecht, weil wir selber gerecht leben, sondern weshalb sind wir gerecht? Weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Das ist ein Zuspruch zu uns. Das ist ein Status, den er uns gewährt hat. Das ist wie die Goldcard, ja? Du darfst umsonst fliegen. Das ist ein Status, den du bekommen hast. Manche haben ihn geschenkt gekriegt, manche haben ihn mühevoll erflogen. Aber wenn du ihn hast, bist du Lounge-zugangsberechtigt. Und wenn du bei Gott unterwegs bist, dann hast du eine Gerechtsprechung erfahren von ihm. Du bist gerecht, nicht weil du das von deinem Wesen her bist, sondern weil Gott dir das zugesprochen hat. Und deshalb vermag dein Gebet viel, weil Gott hat dir damit Autorität und Würde gegeben. Hörst du das? Du hast eine Autorität, mit deinem Gebet etwas zu bewirken, und zwar viel. Das meiste, was wir als Christen denken, und in Seminaren kommt mir das immer wieder entgegen, mein Gebet wirkt nicht. So, das ist so irgendwie so eine komische Grunderfahrung, die wir verfestigt haben in unserem Herzen und in unserem Leben, als ob unser Gebet nicht richtig wirkt. Aber das Wort Gottes, und wenn ihr dem glaubt, sagt das Gegenteil. Das Gebet von dir, der du gerecht gesprochen wird, das vermag viel. Ich möchte euch das zusprechen. Euer Gebet, was ihr den Kindern heute Morgen mitgegeben habt, es vermag viel. Es wird nicht einfach nur abtropfen, auch wenn die Kinder sich dessen vielleicht kaum bewusst sind, was da geschieht. Und man selber auch so ein bisschen komisch sich fühlt und denkt, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen alles formal? Geht da wirklich was so? Ist irgendwie nett, natürlich, wenn man die alle so sieht. Aber macht das wirklich einen Unterschied, ob wir jetzt beten, ob ich mitbete? Reicht das, wenn der Bernd oder der Detlef oder so beten? Das muss ich da mitbeten? Ja, dein Gebet vermag viel. Weil im gleichen Jakobusbrief steht, ihr habt nicht. Also es ist wie, du kriegst nichts auf deinen Teller, wenn du nicht vorher was einkaufst. Also du musst dich auf den Weg machen. Es ist nicht wie im Schlaraffenland, dass es in deinen Mund fliegt. Du musst dich auf den Weg machen und sagen, was du willst. Jesus hat einen kranken Mann, der blind war, der offensichtlich blind war, hat er gefragt, was willst du, dass ich mache? Ja, Jesus, das war jetzt eine blöde Frage. Aber derjenige musste es sagen. Und Gott wartet darauf, dass wir uns in dieser Position der Würde und der Priesterschaft auch einfinden und sagen, ich nehme das ernst. Wenn ich hier Verantwortung habe, wenn ich Prokura habe, Autorität habe, dann will ich das jetzt aussprechen. Und ich finde es eine ganz große Unsitte unter uns Christen, dass wir uns manchmal noch nicht mal die Mühe machen, unsere Bitten zu formulieren. Dann kommen so Gebete wie, Herr Jesus, du weißt schon, was uns fehlt. Und die Welt ist so arm und so schlecht und wir brauchen deine Hilfe. Segne uns alle. Amen. So, ja. Das ist so, als wenn euer Kind zu euch käme vor Weihnachten und sagen, die Welt ist schlecht. Ihr wisst schon, was ich brauche. Der Herr segne euch alle. Super. Gott hat euch hier und er möchte wissen, was auf eurem Herzen ist. Auch wenn er es weiß. Ihr verkündet keine Information. Ihr lebt Beziehung. Hier wird Liebe gelebt. Als ob der Heilige Geist dem Vater im Himmel was zu sagen hätte, was der nicht vorher wüsste. Aber die reden ständig miteinander. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater habe tun sehen. Nicht, weil er das nicht wüsste. Die haben miteinander kommuniziert. Jesus sagt von sich, er ist das Wort. Und wir machen uns keine Mühe. Wir bringen es nicht über unsere Lippen, unsere Gebete, weil wir denken, Gott sieht doch, was im Herzen ist. Als Jesus das gesagt hat und gelehrt hat, dass Gott alles weiß, was in unseren Herzen ist, bevor wir es bitten, hat er nicht gesagt, damit ist die Sache geklärt, sondern er hat gesagt, was wir beten sollen. Ja, warum sollen wir denn was beten, wenn Gott sowieso schon alles weiß? Das hat was mit Beziehung zu tun. Du als Ehemann wirst doch deiner Frau nicht nur am Traualtar sagen, dass du sie liebst, sondern ich hoffe, dass das dann auch ab und zu anders über deine Lippen kommt. Doch nicht, weil es sie nicht wüsste, wenn du es nicht sagen würdest. Aber weil es wichtig ist für die Beziehung, es zu sagen. Und Gott hat nicht gedacht und es wurde. In meiner Bibel steht, er hat gesprochen und es wurde. Gott hat dir die Würde gegeben, durch deine Gebete etwas in Existenz zu bringen. Deine Gebete bringen in Existenz, weil er dir königliche, priesterliche Autorität gegeben hat. Und hier steht im Luthertext, wenn es ernstlich gemeint wird. Aber im griechischen Text steht das nicht. Und Luther hat da ein bisschen frei übersetzt, weil er die Bibel gut kannte und aus Psalm eigentlich übersetzt hat. Das ist nochmal so eine eigene Geschichte. Aber da steht ein einziges griechisches Wort und das heißt energizomai. Energizomai. Welches Wort hört ihr als Deutsche, obwohl ihr nicht Griechisch könnt? Energie, genau. Und das meint das Wort auch. Da steht eigentlich wirksam gemacht werden. Mit Energie, mit Umsetzungsenergie, mit Wirksamkeitsenergie ausgestattet zu werden. Und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es wirksam gemacht wird. Von wem? Der nächste Vers sagt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Was will ein Pastor seiner Gemeinde in einem Brief sagen, wenn er sagt, Elia war ein Mensch wie wir? Ist eine glatte Lüge. Es stehen Lügen in der Bibel. Das ist eine. Elia war anders als wir. Warum? Er war einmal ein Prophet. Oh, das wäre noch nicht der große Unterschied. Was war der Unterschied zwischen Elia und uns? Elia hat mit Gott geredet und Gott mit Elia. Das unterscheidet ihn überhaupt nicht von uns. Hat Gott eigentlich mit uns auch vor. Im Alten Testament, genau. Was hat Elia, was war an Elias Leben anders als unseres? Ganz existenziell. Der Kerl ist nicht gestorben, sondern der ist im Wagen in den Himmel gefahren. Seine Leiche gibt es auf dieser Erde nicht. So, wie die Bibel das erzählt. Also, für jeden frommen Juden war klar, Elia ist nicht ein Mensch wie wir. Er ist eben einzigartig. Und wenn ein Pastor sagt, Elia war aber einer wie wir, was will er sagen? Er will sagen, hey, Elia ist mit seinem Gebet nicht erhört worden, weil es Elia war, der gebetet hat, sondern weil Gott das Gebet von Elia wirksam gemacht hat. Denn der Hebräer hat den Namen Gottes versucht, nicht zu nennen. Deshalb haben sie immer eine Form gehabt, in dem sie immer passiv über Gott geredet haben. Plural Majestatis kennen wir auch als eine Form, wenn man als König redet, dann darf man immer von wir reden, obwohl es nur einer ist. Und so hatten die Hebräer eine Form, das war das Passivum Divinum. Das heißt, die haben immer passiv geredet, wussten alle, das ist Gott, der da was macht. Aber man hat es als passiv ausgedrückt, also es wurde geschmacht und man wusste, es hat Gott gemacht. Aber man wollte den Namen Gottes nach dem Gebot nicht missbrauchen. Und deshalb hat man auch das Wort Jahwe nicht genannt, sondern hat es immer Adonai gesagt. Also viele Möglichkeiten und jeder wusste, der diesen Vers gelesen hat, dass es hier darum ging, dass Gott es wirksam macht. Nicht unsere Ernsthaftigkeit, also nicht unsere Ernstlichkeit, die unsere Gebete wirksam macht, sondern das Versprechen Gottes ist, das Gebet des Gerechten vermag viel aus einem einzigen Grund, weil ich es wirksam mache. Und Elia hat nicht für sich und seine Welt gebetet, er hat für die Wirtschaft gebetet. Es war eine Agrarkultur und er betet dafür, dass es nicht regnet. Das ist so, als wenn du dafür betest, dass es einen Abschwung gibt. Eine Rezession. Und dann hat er dafür gebetet, dass es regnet. Das heißt, er hat dafür gebetet, dass es wieder einen Aufschwung gibt. Er hat gebetet dafür, dass es den Menschen wieder gut geht, dass die Ernte wieder passieren kann. Also, wir sind herausgefordert, mit unserem Gebet etwas zu bewirken, was Gott wirksam macht. Es braucht beides, mein Bitten und Gottes Handeln. Und Gott hat versprochen, wenn ihr bittet, dann will ich euch erhören. Und das meiste im Neuen Testament mit einem Beamer könnte ich euch das jetzt nachweisen. Fast alle Verse, die uns ermutigen zum Gebet, ermutigen uns dazu zu glauben, dass Gott handelt aufgrund unseres Gebetes. Und es ist die große Ausnahme, dass wir ein Problem hätten an einer Stelle, dass Gott nicht handelt. Wir haben aber in unseren Köpfen und unseren Herzen genau das Gegenteil. Es ist die große Ausnahme, wenn Gott was macht. Gott nimmt unser Gebet und macht jedes Mal etwas. Blaise Pascal, der große Philosoph, hat mal gesagt, Gott gibt uns die Würde der Mitverursacherschaft. Wir dürfen mit unserem Gebet sein Handeln mitverursachen. Gott hat keinen Komplex nach dem Motto, ich möchte, dass ihr alle denkt, ich mache das alles alleine. Nein, er möchte, dass wir wissen, er macht es mit uns zusammen. Und er liebt es, mit uns zusammen zu machen. Er hat uns extra berufen, es mit uns zusammen zu machen. Er möchte, dass wir hier dabei sind. Er hat uns als sein Ebenbild, als sein Gegenüber geschaffen. Nicht, weil er einsam war, sondern weil er voller Liebe ist, die über ihn hinausströmt. Und er möchte mit dir Leben gestalten. Das heißt, dein Gebet und Gott zusammen ergeben eine gewaltige Veränderung. Wir glauben es nur nicht so häufig. Wir beten, wenn wir ins Krankenhaus kommen, Herr, gib, dass die OP gut läuft. Und wir rufen die Geschwister an, betet mit, ich habe morgen meine OP. Wie oft seid ihr aus einer OP schon rausgekommen? Wer ist schon mal operiert worden? Habt ihr erlebt, wie Gott euch da durchgebracht hat? Jawohl. Wie viele Leute haben danach ein Dankfest gefeiert und Gott die Ehre gegeben in der Gemeinde? Gott hat mich geheilt. Das macht man nicht so oft, oder? Und ich finde es wichtig, dass wir es immer wieder machen. Wir sind so gepolt, dass wir dann Gott die Ehre geben, wenn wir nachweisen können, dass es keine natürliche Erklärung für die Gebetserhörung gibt. Und alle anderen Gebetserhörungen, die lassen wir fröhlich und dann normal laufen. Der Arzt hat's gut gemacht. Das erschreckende Gebet vor der Kurve. Oh Gott, hilf, dass wir nicht. Und dann ist die Kurve gut gelaufen und man gratuliert dem Pfarrer, hast aber gut gemacht. Aber wir sind so wenig dabei, die alltäglichen Gebetserhörungen auch zu feiern und wahrzunehmen. Gott erhört hunderte von Gebeten im Laufe einer Woche. Und wir könnten eigentlich jeden Sonntag ein Gebetserhörungsfest feiern. Aber wir halten an dem einen Gebet fest, was wir die ganze Woche gebetet haben, wo wir noch keine Erhörung haben. Das prägt unser Verständnis vom Gebet. Ich möchte euch heute was anderes vorschlagen, nach Jakobus 5, Vers 16. Ich habe euch eine Dynamitstange mitgebracht. Eine Dynamitstange der Liebe Gottes. Und ihr seid damit ausgestattet, einen ganzen Rucksack voll. Jeden Morgen kriegt ihr den. Und jetzt könnt ihr diese Dynamitstange der Liebe Gottes einsetzen, wo immer ihr unterwegs seid und ein Gebet loslasst. Ob das in der S-Bahn ist nach Frankfurt und ihr mitkriegt, wie einer am Handy seine Freundin fertig macht und ihr denkt, oh Mann, die Beziehung ist gefährdet. Und ihr betet einfach für sie. Ihr stellt diese Dynamitstange der Liebe Gottes in den Rucksack dieses jungen Mannes. Oder wenn ihr an der Kasse seid und irgendwas schwierig läuft, weil wieder da vorne die Dame nun unbedingt alles bar bezahlen will und die aber gar nicht mehr unterscheiden kann und die Dame an der Kasse muss helfen, um die Groschen zusammen, die Zentstücke zusammen und ihr habt es aber ganz eilig und man könnte einfach beten, segne diese alte Dame, segne die Kassierin, die so freundlich ist, dass sie ihr noch hilft, obwohl die wahrscheinlich auch genervt ist. Und ihr habt schon wieder zwei von den Dingern verteilt. Und wenn ihr am Abend nach Hause kommt und der Rucksack leer ist, am nächsten Morgen gibt's neue. Ihr habt natürlich keinen Einfluss drauf, wann das Ding explodiert. Weil was braucht man dafür? Feuer. Und das behält sich Gott vor. Aber die Dynamitstangen, das sind unsere Gebete. Die verteilen wir. In meiner Stadt wurde mein Hochhaus gesprengt. Das war das höchste Hochhaus, was bis dahin in Deutschland gesprengt wurde. Und der Sprengmeister hat gesagt, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit, das Ding fällt so zusammen, dass es in so einem kleinen Radius von ich weiß gar nicht, wie viele Meter es nur waren, dass das so zusammensackt, dass es nicht so umkippt, sondern wut. Und er sagt, er hätte noch nie so ein hohes Haus gesprengt. Na, ich habe gedacht, der hat Glauben. Die Polizei hatte nicht den gleichen Glauben, so wie wir Zuschauer, weil wir wollten das alle sehen. Wir mussten 500 Meter entfernt sein, auch nicht so weit. Aber die hatten schon, naja, das fällt wahrscheinlich doch nochmal anders. Aber es fiel genauso, wie der gesagt hat. Und der wusste, wo er welche Dynamitstangen positioniert hat und in welcher Reihenfolge die abbrennen müssen. Und Gott weiß, wann der mit deiner Dynamitstange der Liebe was ins Leben des anderen hinein verändert. Wann seine Liebe dort die Art und Weise trifft. Und eine andere Explosion, die wir gar nicht mitkriegen, ist die Explosion der Antwort auf dein Gebet, die bei dem anderen aber nichts verändert. Weil wenn Gott in dem Leben des anderen handelt, hat er immer noch den Freiraum, das anzunehmen oder abzulehnen, das auf Gott zurückzubeziehen oder nicht. Und man hat als Außenstehender das Gefühl, das hat ja gar nichts bewirkt. Aber so ist es, wenn das Wasser in den Sand fließt. Es ist ein bisschen nass am Anfang, aber ruckzuck wieder trocken. Das Wasser ist weg. Gott hat auf unser Gebet hin gehandelt, aber die Wirksamkeit, die wir gerne hätten, die Gott auch gerne hätte, ist aber in der Verfügbarkeit des einzelnen Menschen, dessen Freiheit er nicht einschränkt. Nur weil du gebetet hast. Also wenn du dafür betest, dass jemand sich bekehrt und er macht das nicht, dann ist das ja nicht Gottes Fehler, sondern dann betest du eigentlich, dass Gott mit seiner Liebe immer wieder so nah an den Menschen rantritt, dass er in Position kommt, wo er sich entscheiden kann. Und er kann sich jedes Mal dagegen entscheiden. Aber das ist nicht, dein Gebet wirkt nicht, sondern dein Gebet hat gewirkt. Aber auch Gott hat an einer Stelle seine Wirksamkeit unter die Autorität von uns Menschen gestellt. Er hat diese Welt den Menschen anvertraut. Deshalb ist Gott nicht schuld, wenn hier was schief läuft, sondern die Menschen, die Gott nicht mit hineinnehmen in das, was sie tun können. Weil sie meinen, sie machen das lieber ohne ihn. Aber dann sind die Konsequenzen nicht Gottes Fehler. Und wenn wir beten und die Dinge nicht so geschehen, wie wir es jetzt gerade hätten, dann könnte es auch daran liegen, dass Gott alles in die Wege geleitet hat, aufgrund unseres Betens, aber die Menschen, die Verantwortungsträger, nicht gehandelt haben. Ich glaube eher so rum und fange deshalb an, oft zu danken, bevor ich sehe, ob es was bewirkt hat. Weil ich davon zutiefst überzeugt bin und meinem Herzen gerne das vermitteln möchte, glaube Gott, dass er jetzt gehandelt hat. Denn er hat es versprochen. Und deshalb bin ich mit diesen Dynamitstangen unterwegs und verteile die den ganzen Tag. Und habe Spaß dabei. Weil allein die Vorstellung, dass denen auf einmal was Gutes widerfährt, die überhaupt nicht wissen warum, aber ich weiß es. Das ist so ähnlich, wie wenn du einen 50-Euro-Schein in ein Briefpapier packst und das bei jemandem, wo du weißt, dass er Not hat, reinschmeißt und dann im Hauskreis später hörst das Zeugnis von demjenigen, die andere Seite, wo dir sagt, oh, wir haben am Morgen gebetet, dass wir diese Rechnung nicht bezahlen können und dann haben wir am Nachmittag genau den Betrag im Briefkasten gefunden. Und dann dankt der Gott, du sitzt da und denkst, naja, wenn die wüssten, wer das war. Aber du warst es im Namen Gottes. Gott gebraucht dich, Gott gebraucht die Ärzte, Gott gebraucht die Medizin, Gott braucht dauernd die weltlichen Dinge und es ist nicht immer ein Wunder, weil es nicht erklärlich ist, sondern weil etwas gefügt worden ist von unserem Gott und weil er etwas wirksam gemacht hat. Ich habe gestern meine Antibiotika, die nehme ich, muss ich nehmen, weil ich Borreliose habe und da steht eine Riesenpalette drauf, was das alles bewirken kann, was es ja gar nicht bewirken soll. Nebenwirkungen heißt das. Und ich bete immer, Herr, ich will das gar nicht alles lesen. Ich bete einfach, dass davon nichts, auch das, was nur 5% und 10%, ich will, dass es das wirkt, was es wirken soll. Kannst du bitte helfen, dass dieses Medikament bei mir wirkt? Und dann freue ich mich wie ein Schneekönig, wenn es wirkt. Weil ich höre nicht zu den 5% und auch nicht zu den 2%. Und neulich habe ich mal ein Medikament genommen, da stand mit 0,05% tödlich. Ah, ich dachte, boah, will ich das wirklich nehmen? Ich habe nochmal beim freundeten Arzt angerufen, ob es auch was anderes gibt. Nee, das wäre so. Dann habe ich das genommen. Also Gott brauche ich so oft allein schon für mich und die Situation um mich rum. Also ich bin mit diesen Dingen immer gerne unterwegs und ich mache euch Mut, es zu gebrauchen. Das Gebet von euch vermag viel. Und wenn ihr dann für eure Firmen betet, wenn ihr für eure Stadt betet, und ich finde es genial, dass ihr das machen wollt am 3. Oktober in eurer Stadt, wenn ihr für diese Stadt betet, Oberramstadt, wo ich immer dachte, es wäre nur ein kleines Dorf. Ich bin heute als Besseren belehrt worden, weil ich mich auch richtig gut verfahren habe in diesem kleinen Dorf. Und das als Großstädter war mir wahrlich peinlich. Aber ich erlebe auch noch eine Riesengemeinde in einem von mir aus gesehen kleinen Dorf. Gott hat euch etwas anvertraut in diesem Ort und den Orten, die dazugehören. Und er möchte durch euch auch am 3. Oktober dieses Zeichen der Hoffnung setzen. Und er wird euer Gebet für diese Stadt hören. Er wird euer Gebet für dieses Land hören. Ich weiß nicht, wie viel Dynamitstangen Gott braucht, um das zu klären, was in diesem Land jetzt nötig ist zu klären. Wir laden ein, entlang der innerdeutschen Grenze mitzubeten, vom 3. Oktober bis zum 9.11. in diesem Jahr. Man kann einen Tag mitlaufen, zwei oder drei. Wir haben Tage, wo man als Familie mitlaufen kann. Einfach gemeinsam zu beten für unser Land, dass der Riss in unserem Land nicht wieder neu aufbricht in Ost und West. Und davon wollen wir beten, dass das geschieht. Und dafür laden wir ein. Wir laden dafür ein, dass im ganzen Land diese Kerzen und Gebete am 3. Oktober auf dem Marktplatz getragen werden, damit die Menschen eine andere Perspektive bekommen als das, was uns Politiker sagen, dass alles schwieriger wird und so weiter. Ich mache euch Mut dazu, mitzumachen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Das Wunder der Freiheit und Einheit. Da sind Geschichten erzählt worden, wie Gott Menschen in der Wende durchgetragen hat. Ob es auf der Seite der Polizei war, auf der Seite der Demonstranten, selbst Hans-Dietrich Genscher hat mitgeschrieben, Herr Seiter, die in den Verhandlungen waren. Da sind so viele Wunder passiert an so vielen Stellen. Es ist einfach der Hammer. Wofür soll man danken, wenn man nicht weiß, es wäre gut, diese Geschichten zu lesen und sie weiterzugeben. So wie das die Religion der Juden auch macht, die dieses Passafest feiern sollen, damit sie sich daran erinnern, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Könnte es sein, dass uns diese Befreiung, die wir erlebt haben durch den Mauerfall, dass uns das auch ein Zeichen dafür ist, für die Zukunft, dass wir uns gegenseitig, die nächste Generation, daran erinnern sollen. Dieser Gott ist auch weiter treu zu euch, auch wenn wir es nicht verdient haben. Ich habe auch kleine Hefte mitgebracht zum Thema Gebet, zum Thema Stille, zum Thema Gebet für die Schulen, Gebet für unser Land. So kleine Hefte, dass das auch Männer lesen können. Das kann man mitnehmen. Nicht, weil Männer nicht lesen können, sondern weil die keine Zeit für dicke Bücher haben. Ich jedenfalls liebe das total, diese kleinen Hefte zu lesen, den Impuls mitzunehmen. Ich lade euch ein dazu, sich mit dem Gebet auseinanderzusetzen und von diesen Dingen so viel zu verteilen, wie es geht und jeden Tag neu wahrzunehmen. Ich gehöre hierhin. Das ist mein Platz den ganzen Tag. So darf ich leben. Vater im Himmel, ich preise dich dafür, dass du uns diese Stellung geschenkt hast. Dass du uns als Priester und Könige in diese intime Gemeinschaft mit dir hineingestellt hast, uns von allen Seiten umgibst und dass du uns die Vollmacht gegeben hast, mit unserem Gebet tatsächlich etwas zu verändern, weil du dich dazu stellst und weil du dich mit uns und unseren Gebeten verbündest und dann deine Hand wirksam wird. Wir preisen und ehren dich und sind gespannt auf alles, was kommt und geben dir dafür die Ehre, schon bevor wir sehen, was rausgekommen ist, weil wir dir trauen, zutrauen. Weil wir dich lieben und weil wir dankbar sind, dass du uns diesen Platz in der Mitte von dir selbst freigekämpft hast durch dein Blut, Jesus. Und dafür geben wir dir die Ehre. Und wir sagen, wir wollen dir folgen an dieser Stelle, nicht weit weg, nicht von ferne. Wir wollen uns nicht abbringen lassen, zu dir zu stehen und mit dir und mit der Vollmacht, die du uns gegeben hast, großzügig umzugehen. Amen.